NDR Info. Themen des Tages.
So wenig Sommerpause war selten, zumindest für die Union in der Regierung, vor allem für die CDU. Sondersitzung der Bundestagsfraktion. Zuvor Entlassung und Ernennung von Ministern durch den Bundespräsidenten, dazwischen Übergaben in den Häusern. Und immer schwingt die Frage mit, ist das ein großer Wurf von Bundeskanzler Merz oder war das die letzte Patrone? Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. In den Themen des Tages behalten wir auch die Waldbrände um Bordeaux im Blick und analysieren Gianni Infantinos neuen Gewinnmaximierungsplan. Mit dem vom CDU-Chef forcierten Rücktritt von Jens Spahn fing alles an. Der erforderliche Wechsel an der Spitze der größten Regierungsfraktion eröffnete dem Kanzler plötzlich Spielraum für ein größeres Revirement, für die Neuaufstellung seines engsten Teams. Und Verkehrsminister Patrick Schnieder war dabei das Opfer und musste heute sein Ministerium räumen. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt habe ich am Nachmittag gefragt. Bekam Thorsten Frey den Unmut zu spüren bei seiner Rückkehr in die Fraktion oder lief seine Wahl gemessen an den Umständen glatt?
Ich würde sagen, das Ergebnis ist sogar überraschend gut. 170 Stimmen von 185 Anwesenden. Da stecken zwei Botschaften drin in dieser Zahl. Das eine, 23 Abgeordnete haben die Sitzung blau gemacht und sind nicht zur Abstimmung nach Berlin gereist. Aber von den Anwesenden haben halt fast 92% für Thorsten Frey gestimmt. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Manche hatten ja befürchtet, dass einige Frey ablehnen, um dem Kanzler ein Zeichen zu geben. Aber von einem Denkzettel für den Kanzler kann keine Rede sein.
Aber den Kropf leeren durften sich die Abgeordneten schon noch, wenn sie eigens nach Berlin kommen.
Ja, ich hätte mich heute sehr gerne unter dem Tisch dort versteckt. Es gab wohl sehr viel Unmut in den letzten Tagen und heute auch immer noch. Zum Beispiel alleine schon darüber, dass man die Sitzung um 14 Uhr angesetzt hatte und die Pressekonferenz um 15 Uhr. Also das wäre für eine offene Aussprache kaum Zeit gewesen. Dann hieß es irgendwann, 15.30 Uhr und dann verschoben auf unbestimmte Zeit. Man will sich also die Zeit nehmen zum Diskutieren. Also offenbar hat es keinen guten Eindruck gemacht, dass der Kanzler sich eigentlich vor der Aussprache sich schleichen wollte, um dann vor die Presse zu gehen. Deshalb jetzt Kommando zurück. Es wird diskutiert, solange diskutiert werden muss.
Bei den Übergaben zwischendurch in den Ministerien hatte es Patrick Schnieder heute sicher am schwersten. Die beiden anderen, Nina Wagen, Thorsten Frey, wechseln ja nur den Posten. Er verliert sein an einen Parteifreund, mit dem er gemeinsam vor 17 Jahren in den Bundestag kam. Hat Schnieder seinen Ärger weggesteckt oder war Enttäuschung nach einer kurzen Amtszeit mit unschönem Ende zu spüren?
Ich habe mir auch die Amtsübergabe im Verkehrsministerium angesehen. Da wurde es sogar ein bisschen feierlich. Zuerst spielte ein Streichquartett und dann hat Patrick Schnieder eine sehr doppeldeutige Rede gehalten. Vordergründig ging es um ein Gedicht von Goethe, Willkommen und Abschied. Er hat den Kanzler nicht offen kritisiert, aber zwischen den Zeilen konnte man schon manches hineindeuten. Zu seinem Nachfolger Steffen Bilder hat er nur freundliche Worte gefunden. Die kennen sich ja eben schon lange aus den Zeiten des Verkehrsausschusses. Und nach seiner Rede gab es Standing Ovation der Ministeriumsmitarbeiter für Patrick Schnieder. Also da geht jemand mit erhobenem Haupt.
Sind die neuen Minister jetzt eigentlich voll und ganz im Amt und legen los? Oder wird das erst offiziell mit dem Eid im Plenum des Bundestages nach der Sommerpause? Hat der Bundespräsident da seine Rechtsauffassung aufblitzen lassen?
Ja, die sind mit der Ernennung des Bundespräsidenten im Amt. Der Bundeskanzler will die Vereidigung vor dem Bundestag halt erst in der ersten regulären Sitzungswoche durchführen, um die Kosten für eine Sondersitzung zu sparen. Sowas kann locker auch 200.000 Euro kosten. Es geht ja nicht um Krieg und Frieden, um Bundeswehreinsatz, sondern nur um die Vereidigung der Minister. Merz befürchtet eine Empörungswelle, wenn es dazu käme. Er sagt, das ist juristisch sauber. Andere bezweifeln das. Und tatsächlich die Bemerkung des Bundespräsidenten fand ich sehr bezeichnend. Frank-Walter Steinmeier betont bei der Ernennung der neuen Minister, dass die Eidesleistung der Minister im Bundestag wichtig sei, um die parlamentarische Verantwortung der Regierung zu betonen. Und dann sagte er ganz trocken, ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Minister den Eid nach der Sommerpause leisten werden. Also distanzierter geht es kaum.
Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt. Am Nachmittag habe ich über die Personalrochaden mit dem Politikwissenschaftler Oliver Lemke gesprochen, Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Muss sich Thorsten Frey an der Fraktionsspitze nun erkennbar lösen von seiner bisherigen loyalen Aufgabe im Schatten des Kanzlers? Muss ein Freigeist werden oder ist das Zusammenhalten der Koalition sowieso die Aufgabe, der er nicht entkommt?
Ja, das Zusammenhalten der Koalition ist, egal in welcher Funktion, glaube ich, die wesentliche Verantwortung eigentlich für alle Spitzenpolitiker aus den Koalitionsparteien. Er hat eine andere Rolle jetzt, das ist völlig richtig. Er zieht jetzt nicht mehr die Fäden im Hintergrund und muss den Kanzler besonders stark machen, gewissermaßen als Hirn und Herz des inneren Betriebssystems, wenn man so sagen darf, des Kanzleramts, sondern er ist jetzt jemand, der natürlich auch die Eigenständigkeit der Fraktion zum Vorschein bringen muss und darstellen muss. Und die Fraktion ist ja sehr selbstbewusst, wie wir schon verschiedentlich kennengelernt haben. Und hier eben jemand nicht nur einfach gewissermaßen des Meisters Knecht zu sein, sondern tatsächlich auch ein eigener Chef von eigener Würde und auch die Fraktion in ihrem Selbstbewusstsein eben halt zur Sprache zu bringen, ihr Gewicht zu verleihen. Das ist die neue Aufgabe, die frei angehen muss. Aber er ist dafür ja auch sehr gut ausgerüstet. Er kennt das parlamentarische Geschäft nun wirklich exzellent, war erster parlamentarischer Geschäftsführer in der Vergangenheit und dürfte deswegen eigentlich wenig Mühe haben, in diese Rolle hineinzufinden.
Wird sich, Professor Lemke, wie der Kanzler ja vermutet, die Unruhe mit dem heutigen Tag nun legen, wenn die Sommerpause nun vielleicht wirklich beginnt? Oder reicht der Unmut tiefer, weil er ja auch in den Wahlkreisen, in den Ferien oder auch in den Landtagswahlkämpfen den Politikern zu Hause wieder begegnet?
Ja, ich glaube nicht, dass die Diskussion vorbei ist, sondern es ist die Diskussion, die jetzt ja schon in die Sommerpause hineinwirkt. Also das war ein Eigentor vom Timing her. Man wollte eigentlich frohgemut mit guten Vibes, Summer-Vibes sozusagen in die Sommerpause gehen. Er hatte ja auch was vorzulegen, anzubieten mit dem Reformpaket, dass man in mancherlei Hinsicht ja es auch gelungen ist, in anderer Hinsicht vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, nach reparaturbedürftig sein könnte. Aber man hat jedenfalls eine Menge geschafft und gezeigt, dass die Regierung handlungsfähig ist. Und jetzt hat man diese Diskussion, und diese Diskussion macht ja nicht sich nur an einzelnen Personen fest und an über die Frage, ob die Ministerinnen und Minister, sagen wir mal, ob der Schuh passt, sondern am Kanzler selber. Und das werden wir sehen. Er wird ausgeladen werden, man wird sich distanzieren, es wird Wahlkampf gegen ihn geführt werden von der eigenen Partei aus, denn der Unmut war ja vor allem jetzt neu in der eigenen Partei gegen ihn. Er hatte vorher ja schon Autoritätsschwierigkeiten, überhaupt durchzudringen in der Bevölkerung. Jetzt hat er es sozusagen in der eigenen Partei. Das heißt, egal wie die Wahlen im Osten ausgehen werden, er ist jetzt schon schuld daran, wenn es nicht funktioniert hat. Das sind ganz schön große Belastungen, würde ich denken. Und ich fürchte, dass wir im Moment, also halte ich die Kanzlerdämmerung für wahrscheinlicher als eine Regeneration gewissermaßen. Denn er hatte schon vorher Mühe. Und jetzt hat er, glaube ich, wirklich auch Mühe in seiner eigenen Partei, als jemand gesehen zu werden, mit dem man noch Wahlen gewinnt. Und wenn das aufhört, dieses Gefühl, dass man mit Merz Wahlen gewinnen kann, dann würde ich zumindest mal erwarten, dass sich mal die Frage des Parteivorsitzes stellt und mittelfristig dann eben vielleicht auch noch andere Fragen.
Mittelfristig wird man ohnehin überlegen müssen, die gefühlten Reservekanzler wie Jens Spahn ist weg. Markus Söder hat diese Woche beiläufig im Interview erzählt, die Kanzlerschaft habe sich für ihn erledigt jetzt. Hätte die Union denn überhaupt noch einen Plan B, wenn die nächste Bundeswahl näher rückt und sich die Umfragewerte für Merz selbst und die CDU nicht grundlegend verbessern?
Ja, das ist erstaunlich, dass man mit einer Volkspartei der CDU, einer Kanzlerpartei, plötzlich jetzt etwas konsterniert feststellt, dass es so viele auf der Reservebank als Reservekanzler gar nicht mehr gibt. Also ich nenne jetzt mal zwei Namen, die jeder nennen würde. Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen und Boris Rhein aus Hessen. Aber dann stockt man schon so ein wenig. Also man könnte jetzt andere Namen noch ventilieren, aber sagen wir mal so, erfolgreiche Ministerpräsidenten, die irgendwo auch ein Standing im eigenen Land haben, das ist schon wirklich die allerletzte Haltelinie. Und eigentlich kommt weder mit Blick auf die neue Generalsekretärin, Lindemann ist ja gerade erst sozusagen als ja der heimliche Führer seiner Partei von Bord gegangen, und er war ja auch nicht besonders erfolgreich, muss man sagen, denn die Partei trudelt jetzt gegen 20% und es hat damit eigentlich nicht mehr wirklich den Anspruch, eine Kanzlerpartei auch zu sein. Also kurzum, so viele Namen fallen einem gar nicht ein. Und das ist eigentlich für die CDU, glaube ich, ein wirklich bemerkenswertes und auch irgendwie neues Ergebnis. Und sie muss dringend selber als Partei in der Lage sein, als Kanzlerpartei wieder in Frage zu kommen. Das heißt, sie kann diesen Unmut gegenüber dem eigenen Kanzler, der glücklos ist, der hat keine Fortune, er steht im Moment nicht wirklich in der Sonne, das ist schon klar. Und er wird es vielleicht auch nicht mehr. Aber sie muss auch in der Lage sein, als Kanzlerpartei wieder weiter zu funktionieren. Das hat sie heute wenigstens in der Fraktionssondersitzung einigermaßen bewiesen. Man hat jetzt ohne Ressentiment frei mit sehr gutem Ergebnis gewählt. Aber man muss schon auch in der Lage sein, den eigenen Unmut wieder in sozusagen einzufangen und ins Konstruktive zu wenden. Ob die Partei dazu in der Lage ist, das wird sich jetzt in der weiteren Zeit zeigen. Aber welche, weiteren Hoffnungsträger zu generieren ist, da muss ich sagen, ist die Personaldecke mittlerweile sehr dünn geworden. Und das sollte der CDU sehr stark zu denken geben.
Sagt Professor Oliver Lemke, Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum.
NDR Info. Die Meinung.
Heute Abend spülen irgendwo in Berlin vielleicht noch ein paar versprengte Unionspolitiker den Frust hinunter, fahren morgen nach Hause, vielleicht in den Urlaub und außer vielleicht in der Familie Schnieder ist nach der Sommerpause alles vergessen und die Koalition kommt wieder in Fahrt. Oder hat der spanische Kinderwagen dafür zu viel ins Rollen gebracht? Der Kommentar von Georg Schwarte.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hermann Hesse, der Dichter, erkannte diesen Friedrich Merz nicht. Dessen Anfängen, angefangen von der missglückten Kanzlerwahl im ersten Wahlgang vor 15 Monaten, bis zum heutigen Tag wohnt manches inne, nur eben kein Zauber. Dass sie heute Thorsten Frey, den Ex-Kanzleramtsminister in Ausbildung, mit sehr gutem Ergebnis zum neuen Fraktionschef wählten, geschenkt. Gegenfrage: Was wäre wohl passiert, hätten sie den Mann, den Merz so sehr wollte, jetzt abgestraft? Die Kanzlerdämmerung wäre zur Merz-Finsternis geworden. Friedrich Merz, der Mann, der weder Zauber noch Rambo-Zambo bietet, hätte gleich die Vertrauensfrage stellen können. Die 91% für Thorsten Frey gehen nur und ausschließlich mit Thorsten Frey nach Hause in die Sommerpause. Die Botschaft: Die Fraktion steht noch. Nur der Kanzler wackelt. Für ihn ist es bisher ein Sommer des Grauens geworden, auf den ja der nächste Herbst der Reformen folgen soll und muss, mit dann neuem Personal. Mit einem Gesundheitsminister Linnemann etwa, dessen Kernkompetenz einfach mal machen jetzt auf ein Gesundheits- und Pflegesystem treffen wird, an dem so gar nichts mal einfach zu machen sein wird. Einfach mal machen? Viel Glück dabei. Mit einem Verkehrsminister Steffen Bilger, der wie sein glückloser Vorgänger Schnieder anfängt, ohne zaubern zu können. Die Bahn baut nicht schneller, nur weil der Minister jetzt Bilger heißt und der Verkehrsetat wird auch nicht größer. Für diesen Kanzler ist das bereits der zweite Sommer des Missvergnügens. Den ersten verhagelte die unselige Debatte über die Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht Brosius Gersdorf. Man gelobte Besserung, sprach von ruckeligem Start und dann bis hierhin und so weiter. Denn den zweiten Sommer verhagelt sich Merz gerade selbst, weil er autoritär sein mit erarbeiteter Autorität verwechselt. Es ist eine besondere Leistung, Landesverbände, Ortsvereine, einfache Mitglieder, CDU-Wahlkämpfer und ehemalige Kanzleramtsminister gleichermaßen so zu verstören, wie es dieser Friedrich Merz gerade mit seinem missglückten Kabinettsumbau geschafft hat. Wenn das alles einem durchdachten Plan folgte, wäre interessant zu wissen, was eigentlich passiert, wenn dieser Kanzler keinen Plan mehr hat. Sie können es nicht, rief der damalige Oppositionsführer Merz Kanzler Olaf Scholz zu, mit ganz dicken Backen. Aber kann er es besser? Nach 15 Monaten zweifelt daran ausgerechnet die eigene Parteibasis, die ihn einst zu dem machte, was er heute ist, Kanzler. Zweifel kennt Friedrich Merz offenbar nicht. Der pfeift im Walde weiter tapfer das Lied vom Reformkanzler. Dass der jetzt erstmal Urlaub macht, statt neuer Pläne, ist da möglicherweise sogar eine gute Nachricht.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Präsident Macron hatte gestern seinen Wir-schaffen-das-Moment. Er gab sich nach einem Besuch in den Waldbrandgebieten in der Gironde zuversichtlich, ja fast siegesgewiss. Und heute früh kam auch Optimismus auf, denn über Nacht hat sich die Lage beruhigt. Die Feuer breiteten sich nicht weiter aus. Aber da wusste man auch, der Tag wird ein Wetter bringen, das nicht den Helfern in die Karten spielt, sondern den Flammen. Unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker ist seit Tagen in und um Bordeaux unterwegs. Mit ihm habe ich am Nachmittag gesprochen. Wie hat sich das Wetter heute entwickelt und wie kommen die Feuerwehren mit Hitze und mit Winden zurecht?
Ja, es wird immer schwieriger. Schon gestern den ganzen Tag und auch jetzt gibt es immer wieder Brände. Dann gibt es einen massiven Einsatz von Feuerwehren. Die stehen ja alle in Hab-8-Stellung mit den Zisternen und den Landleuten, die ihn da unterstützen und warten darauf, dass es irgendwo brennt. Und sie können trotzdem nicht verhindern, dass es immer wieder so die Flammen hochzucken und es dann auch Rauchwolken zu sehen gibt. Es ist so heiß hier im Moment. Wir sind wahrscheinlich schon bei 40 Grad, gefühlt zumindest für mich, angekommen. Die Sonne knallt hier runter und so langsam kommt auch ein bisschen der Wind vom Atlantik her auf, der hier gefürchtet ist und der die Sache dann ganz kritisch machen wird.
Sie sind gestern auch durch verlassene Siedlungen, evakuierte Ortschaften am Rande des Brandgebiets unterwegs gewesen. Haben Sie Verzweiflung gefühlt oder wachsen die Menschen in der Region auch über sich hinaus?
Nein, Verzweiflung habe ich eigentlich nirgendwo gespürt, auch bei den Evakuierungen nicht. Wir sind selbst in eine Evakuierung hineingekommen einmal. Das geht alles ganz gesittet und geordnet. Da gibt es die einen, die betroffen sind, die eben zum Beispiel hier in Bordeaux in der Messehalle sitzen, auf Feldbetten und jetzt im Fernsehen sehen, wie es ihrem Ort geht, vielleicht sogar Schäden an ihrem Haus dort sehen können, ohne dass sie dahin zurückkehren können. Das gab es schon, mehrere Fälle. Und dann gibt es die, die zum Beispiel Familien und bekannten Freunden untergekommen sind in der Nähe, die sich das immer wieder anschauen hier und ja, die so ein bisschen den Kopf schütteln und sagen und sich fragen, wie das in der Zukunft hier eigentlich weitergehen soll, selbst wenn das Feuer hier eines Tages dann wirklich vorbei ist. Die sind so schon ziemlich niedergeschlagen insgesamt.
Was wäre der Worst Case im Waldbrand, wenn das Feuer in die Großstadt Bordeaux eindringt oder kann man das ausschließen?
Ich glaube, dass dieses Szenario nicht sehr wahrscheinlich ist, weil ja hier das Feuer nicht viel Nahrung hat. Darum geht es ja immer. Ja. Man versucht ja auch durch die Schneisen dem Feuer Nahrung zu entziehen. Aber die größere Gefahr für diesen gesamten Bereich von Bordeaux, das ist ja eine Millionenmetropole, wenn man über die Stadt noch hinausgeht, das ist die Luftqualität. Die hat jetzt schon alle Schwellenwerte überschritten. Ich sehe jetzt, wie so langsam diese diesige Wolke wieder so ankommt. Es riecht noch nicht stark nach Rauch hier in Bordeaux. Aber die französische Regierung, die Gesundheitsministerin, hat vorhin noch mal angekündigt, dass sie jetzt 5 Millionen FFP2-Masken noch mal extra auf den Weg bringen will. Das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass auf was die Behörden sich hier im Moment einstellen.
Und steckt denn wenigstens in der Wettervorhersage ein Stück Hoffnung?
Ein ganz kleines bisschen. Also heute werden wir 40 Grad haben und die Nacht wird auch warm werden. Aber morgen werden die Temperaturen auf in Anführungszeichen nur noch 30 Grad am Tag runtergehen. Das könnte schon eine gewisse Entspannung bedeuten. Ich glaube, wenn dieser Abend und diese Nacht hier überstanden wird, ohne dass das Feuer wieder völlig außer Kontrolle sich weiter frisst, dann haben sie hier wirklich möglicherweise den Wendepunkt geschafft.
Kai Rinecker mit Eindrücken aus Bordeaux. Nach der WM ist vor der WM und man kann sicher sein, dass Gianni Infantino längst an Plänen für die übernächste Fußballweltmeisterschaft tüftelt. Gestern hat er einen Investorenplan vorgestellt und die 211 Mitgliedsverbände der FIFA haben jetzt Zeit bis zum 19. September, um sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob sie diesen Weg mitgehen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Sportjournalisten und FIFA-Kenner Maxi Rieger. Er ist auch Host des Podcasts Behind the Games und läuft heute in den NDR-Info-Themen des Tages auf. Dankeschön dafür und hallo.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Das Geld der FIFA ist euer Geld. Muss man diese Ansage von Gianni Infantino, die ihn an die FIFA-Spitze brachte, als seinen Leitspruch verstehen? Und ist er auch das Lesezeichen für all seine Pläne?
Ja, definitiv. Gianni Infantino hat vor 10 Jahren bei seiner Wahl versprochen, die Einnahmen der FIFA zu erhöhen und das Geld dann an die Nationalverbände zu verteilen. Dieses Versprechen hat er eingehalten. Damit hat er seine Macht gesichert, weil jeder Nationalverband in der FIFA das gleiche Stimmgewicht besitzt. Und die vielen Kleinverbände sind häufig vom FIFA-Geld abhängig. Und solange sie dieses Geld eben dann bekommen und solange das Geld fließt und sich vermehrt, solange ist Infantinos Machtbasis dann auch gesichert.
Und was ist das grundsätzlich Neue am Investorenplan? Ist es ein Ausverkauf? Würde die FIFA Einfluss verlieren?
Also das Neue ist, dass die FIFA jetzt eben plant, eine Tochtergesellschaft zu gründen und von dieser Tochtergesellschaft eben diese 20% Anteile an Investoren zu verkaufen. Die FIFA würde weiter die Kontrolle haben, aber dadurch, dass jetzt Investoren mitsprechen würden, könnte es natürlich von dort trotzdem Einflussnahme geben, denn die wollen natürlich auch dann Gewinne machen, die wollen Rendite sehen. Das heißt, es könnten Maßnahmen getroffen werden, um die WM noch profitabler zu machen, als sie das ja ohnehin schon ist. Das heißt, die Tickets könnten noch teurer werden. Die Trinkpausen, die wir jetzt bei der WM gesehen haben, um den Sendern mehr Werbung zu ermöglichen, das könnte Standard werden. Oder eben noch größere Ausweitungen, eine WM mit 64 Teams, das ist ja sowieso schon im Gespräch. Oder sogar eine WM, die häufiger als alle 4 Jahre stattfindet.
Viele wollen ja nun am Fußball verdienen. Vereine, Ligen, Spieler, Trainer, Manager, Medien, Sportausstatter, Spielervermittler. Auch eine WM ist natürlich eine Gelddruckmaschine. Was spricht dagegen, dass auch die FIFA nicht nur Zuschauer sein will, sondern das Event aktiv vermarktet und auch so gestaltet und inszeniert, dass es genug Geld für alle abwirft?
Das ist durchaus auch ein Argument, was Gianni Infantino vorbringen wird, gerade gegenüber der UEFA, die ja ihrerseits in den letzten Jahren auch immer weiter kommerzialisiert hat. Es bestehen aber durchaus Gefahren. Zum einen blicken wir auf die Tickets. Die sind eben so hoch, dass nur noch ein kleiner exklusiver Kreis von Menschen sich das Stadionerlebnis leisten kann. Und das sind eben Menschen, die weniger Stimmung machen und das Ganze dann eben wie eine Show genießen. Das ändert schon das Stadionerlebnis. Und es wächst auch immer mehr die Gefahr, dass Geschäftsinteressen sportliche Entscheidungen beeinflussen könnten. Wenn es für das Geschäft gut ist, wenn es für die Investoren gut ist, wenn ein Team aus einem wichtigen Fernsehmarkt lange mit dabei ist, könnte dieses Team von Schiedsrichtern im Verlauf des Turniers geschont werden. Das sind tatsächlich reelle Gefahren, die bereits jetzt in den Strukturen bestehen, aber eben durch diesen Investorendeal nochmal verstärkt werden könnten.
Was hat eigentlich Infantino persönlich davon?
Ja, für Infantino könnte das die Möglichkeit sein, mittelfristig seinen Posten als FIFA-Präsidenten zu verlassen. Er könnte bis 2031 laut Statuten dort Präsident sein, dann aber eben nicht mehr. Und dann gibt es aber womöglich eine neue Funktion in dieser neuen Firma, die könnte er übernehmen. Da gäbe es noch weniger Kontrolle, keine Amtszeitbeschränkung und auch mehr Gehalt. Er wäre dann praktisch der globale Fußball-CEO und das ist durchaus eine Rolle, in der er sich gefallen würde.
Was würden Sie nun dem DFB oder der UEFA raten im Umgang mit diesen Plänen? Kann man sich dagegen auflehnen, weil nun mal europäische Mannschaften, wir haben es bei dieser WM gesehen, ab dem Viertelfinale absolut dominant waren, bis hin zum Weltmeistertitel? Oder spielt man sich ins Abseits, wenn man die FIFA verlässt zum Beispiel?
Also die UEFA wird das auf einer Krisensitzung morgen besprechen und falls die großen Fußballnationen wie Deutschland, England, Spanien, Frankreich nicht mitziehen würden und die WM boykottieren könnten, was tatsächlich im Gespräch ist, zumindest als Option, dann wäre das tatsächlich für die WM ein massiver Verlust von sportlichen und dann eben auch finanziellen Wert. Also ein Boykott könnte ein Weg sein. Wäre ein massiver Schritt, aber es ist natürlich auch eine massive Veränderung, die Infantino da plant. Dazu muss man aber sagen, die UEFA hat in der Vergangenheit, wenn es um die FIFA und Infantino ging, viel gebellt, aber wenig gebissen. Und die UEFA besteht eben auch aus 50 Verbänden. Und da gibt es auch einige, die froh wären über das kurzfristige Geld, was dann kommen würde. Der tschechische Verbandspräsident hat zum Beispiel schon angekündigt, dass er diesem Deal zustimmen würde. Also selbst innerhalb der UEFA gibt es schon Bruchstellen. Und das wird schwierig werden, da eine gemeinsame Front gegen Infantino aufzubauen. In der Vergangenheit hat man das nicht geschafft. Das heißt, es wäre tatsächlich ein Novum, wenn die UEFA es tatsächlich schaffen würde, die Reihen gegen Infantino zu schließen.
Sagt der Sportjournalist und Host des Podcasts Behind the Games, Maxi Rieger. Sonne auf dem Holy Ground und das hat man oft auch schon anders gehabt bei der Eröffnung des Wacken Open Airs. Aber was sage ich da? Es ging am Nachmittag nicht um eine Eröffnung, es ging um die Erstürmung des Geländes. Schattenplätze sind dort rar. Bis am Abend von 20 Uhr bis Mitternacht Electric Bass Boy und Hämatom das Festival von der Hauptbühne aus eskalieren.
Tausende Festivalbesucher haben diesen Bereich gegen 15.45 Uhr erstürmt. Gleich nach dem traditionellen Eröffnungskonzert der Wacken Firefighters, also der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Dorf Wacken. Das Motto des diesjährigen Festivals ist Party on. Und im Gegensatz zum vergangenen Jahr gibt es hier in Wacken keinen Dauerregen, sondern Sonnenschein. 31 Grad hat es auf dem Festivalgelände. Deshalb hat die Polizei heute Nachmittag kostenlos Wasser an die Metal-Fans ausgegeben. Seit der Erstürmung gibt es auf den Hauptbühnen die ersten Konzerte. Den Anfang hat die Band Love Bites auf der Faster Stage gemacht. Insgesamt 154 Bands spielen während der 4 Festivaltage. Obwohl der Ticketverkauf in diesem Jahr erst schleppend verlaufen ist, sei das Festival ausverkauft, erklären die Veranstalter. 85.000 Menschen befinden sich demnach auf dem Gelände.